Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt sollte sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung. Sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seiner Heimatstadt. Jahr für Jahr hören wir die Weihnachtsgeschichte. Jahr für Jahr hören wir die gleichen Worte. Ich glaube, die meisten von uns heute hier anwesend können diese Geschichte so nahtlos weitererzählen, wie sie uns hier überliefert ist. Was ist eigentlich so Besonderes daran? Warum ist die so faszinierend, dass so viele Menschen an diesem Tag dieser Geschichte zuhören? Was ist das Besondere? Da wandert auf behördliche Anordnung ein Ehepaar aus dem Norden des Landes Israels in den Süden. Dort schenkt die junge Mutter Maria einem Jungen das Leben und dieser Sohn, der muss wohl etwas Besonderes sein. Hirten, die dort auf dem Feld ihre Herde hüteten, erscheint ein Engel und erklärt ihnen, dass der Neugeborene, der dem Volk Israel verheißene Messias ist und dass diese Geburt eine große Freude für alle Welt sei. Die Hirten machen sich auf den Weg zu dem unwirtlichen Ort der Niederkunft. Sie finden, wie angekündigt, das neugeborene Kind und erzählen den Eltern die Deutung, die der Engel Gottes ihnen für diese Geschichte mitgeteilt hat. Das ist eine schöne Geschichte, die aber letztlich nur verstanden werden kann, wenn man die Vorgeschichte kennt. Nämlich, dass dieser Messias schon in alter Zeit den Menschen durch Propheten angekündigt wurde und dass ganz viele darauf warteten. Und wenn man gleichzeitig auch die Nachgeschichte von diesem Jesus kennt, wenn man die vor Augen hat, was mit diesem neugeborenen Jesuskind, wie das weitergegangen ist, das Evangelium von Jesus Christus und vor allem Ostern, als Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden stirbt, unsere Sünden sühnt, den Tod besiegt durch seine Auferstehung und uns den Weg zurück zu Gott ebnet. Es gibt ein Wort im Neuen Testament, das so etwas wie eine Deutung der Weihnachtsgeschichte ist, eine Komprimierung der Weihnachtsgeschichte. Es steht im dritten Kapitel des Johannesevangeliums und es lautet: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In diesem einen Satz steckt die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Mit Jesus Christus, seiner Person und Botschaft, verbindet sich, dass mit ihm die Liebe Gottes an Weihnachten in die Welt gekommen ist. Denn Weihnachten heißt, mitten hinein in die Dunkelheit dieser Welt und unseres Lebens hinein, leuchtet ein Licht auf, brennt eine Liebe, die sich durch nichts aufhalten lässt. Weihnachten heißt, mitten in der Dunkelheit dieser Welt und unseres Lebens kommt Gott auf uns zu mit einer Liebe, die zum Äußersten entschlossen ist, bereit, seinen eigenen Sohn zu geben. Sein Bestes, das Äußerste zu geben, sich selbst und seine Herrlichkeit für jeden, der ihn haben möchte. Mehr kann keiner geben. Mehr geht nicht. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Mehr geht nicht. Das kann man nicht materiell aufwiegen, das kann man mit nichts aufwiegen. Und wie ist das bei uns? Wie kommt diese Liebeserklärung Gottes an uns ran? Lassen wir das an uns ablaufen? Bewegt es uns? Oder ist es alle Jahre wieder die gleiche Geschichte? Es ist halt eine unter vielen netten Sachen, die man so angeboten bekommt. Es gibt so viele andere Prioritäten in unserem Leben als die Geschichte mit dem Glauben. Und selbst so mancher Christ, der lässt sich von der Liebe Gottes nicht mehr wirklich begeistern. Ich wünsche mir an diesem Weihnachtsfest, dass uns die Liebeserklärung Gottes wieder neu anzündet, wieder neu begeistert. Lass dich heute Abend mal einen Moment darauf ein, was hier passiert ist. Und wenn ich darüber nachdenke, warum besonders in unserer westlichen Welt das Feuer der Begeisterung für Gott, für Jesus Christus bei so vielen erlöscht ist, hat das sicherlich mit dem großen Überfluss zu tun, mit dem wir oft zu tun haben, mit allen möglichen Zerstreuungsmöglichkeiten. Aber das, glaube ich, sicherlich nicht zuträglich, aber ich glaube nicht, dass das der wirkliche Grund ist, warum uns diese Botschaft oft nicht mehr erreicht. Ich glaube, der wirkliche Grund, der Hauptgrund für unsere mangelnde Begeisterung für das Evangelium und die Liebeserklärung Gottes, die liegt an einer falschen Vorstellung von Gott, dass wir nicht wirklich verstanden haben, wer Gott ist und was er für uns möchte. So mancher von uns hat das Bild eines Strafenden, eines vielleicht zynischen, empathielosen Gottes im Kopf, der irgendwo im Himmel sitzt und sich all das Elend dieser Welt aus sicherer Distanz anschaut und am Ende einmal mächtig dazwischenhaut. Ein Gott, den das nicht kümmert, was gerade hier ist. Wir sitzen hier im Frieden, ja, aber nicht überall auf der Welt ist dieser Abend so friedlich, wie wir ihn hier erleben. Noch nicht jeder von uns erlebt diesen Frieden, weil er mit Krankheit ringt oder mit was auch immer. Viele können nicht glauben, dass es ein Gott der Liebe sein soll, der so viel Elend, Not, Krieg, Gewalt und Krankheit auf dieser Welt zulässt. Wisst ihr, ich kann uns letztlich nicht erklären, warum es so viel Leid, so viel Krankheit, so viel Not gibt. Aber was ich sicher weiß, ist, dass es Gott, dass es Jesus Christus nicht einerlei ist. Und dass er jetzt in diesem Moment, davon bin ich zutiefst überzeugt, dich und deine Not und über all das Leid in dieser Welt weint. Dass es ihn berührt. Dass sein Herz davon berührt ist. Und dass er dir in deinem Leid und all den anderen Menschen zuruft heute. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Denn also hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sieht die Not dieser Welt. Und diese Not kommt nicht von ihm, sondern im Letzten davon, dass sich Menschen gegen ihn entschieden haben und ihr Ding machen wollten und das in der Konsequenz ein Fluch nach sich zog, der all die Not und all das Elend, mit dem wir konfrontiert sind, verursachte. Rebellion gegen Gott und das Ziel Gottes für unser Leben zu verfehlen, das führt nach dem, wie die Bibel es sagt, zum Tod. Und die Auswirkungen, die erfahren wir tagtäglich in all der Not dieser Welt. Und dagegen gibt es keine Medizin. Dagegen gibt es nur eins. Liebe. Liebe. Liebe für die, die diese Not erfahren, die diese Not erleiden. Gott liebt dich. Aber auch die Liebe, auch Liebe für die, die die Not verursachen. Manchmal sind wir auch diejenigen, die Not verursachen. Auch die werden geliebt von Gott. Gottes Liebe ruft den, der in der Not steckt, ihm ruft er zu, ich bin bei dir. Aber auch den, der die Not verursacht hat, auch den ruft er zurück zu sich. Gott schenkt auch dem, der versagt hat, die Möglichkeit zu einem Neuanfang, zu einer Umkehr. Das ist das, was wir einfach oft nicht verstehen können. Gott liebt tatsächlich jeden. Egal wie gut oder schlecht du bist. Und er will jeden wieder zurück in seine Gemeinschaft holen, damit der, der in Not ist, wieder heil wird und Trost findet. Und der, der die Not verursacht hat, auch wieder heil wird und gut wird. Gott hat eine unendlich tiefe Sehnsucht danach, alle Menschen, die er geschaffen hat, wieder zurückzulieben, zu sich zurückzulieben. Viele haben ein Bild von Gott, dass er nur die will, die gut und edel sind. Und deshalb bemühen sich auch ganz besonders Menschen, Gott zu gefallen, und da tun dafür manches wirklich ganz Tolles und Gutes. Aber manche stehen auch davor und denken, ich bin nicht so. Und Gott will mit mir gar nichts zu tun haben. Dir möchte ich heute zurufen, doch will er. Will er. Da war zum Beispiel ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, einer, der Gottes Wort ganz genau kannte und dessen Ziel es war, Gottes Gebote aufs Genaueste einzuhalten. Der hieß Nikodemus. Der kommt bei Nacht und Nebel zu dem erwachsenen Jesus, weil er gesehen hat, wie der die Menschen liebte, wie der den Menschen half, wie er sie gesund machte und von Gott, seinem Vater, sprach und von seiner Liebe zu den Menschen. Und er fragte ihn, wie kann ich denn zu diesem Gott kommen, in sein Reich? Was muss ich tun dafür? Und Jesus erklärt ihm, und das lohnt sich wirklich mal nachzulesen in dem ganzen Kapitel 3 des Johannesevangeliums, dass auch seine wirklich bewundernswertesten Bemühungen dafür nicht ausreichen. Und er müsse von Neuem geboren werden. Und Jesus erklärt ihm, dass er von Gott eigentlich getrennt ist, wie jeder andere Mensch auch, von Geburt an. Und egal, ob er alles versucht, richtig zu machen, das Gesetz erfüllt, das nützt ihm alles nichts. Aber dass der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Menschen, sich damit nicht abfinden kann, dass die Menschen von ihm getrennt sind, dass die nicht mehr mit ihm Gemeinschaft haben. Auch dieser fromme Pharisäer nicht. Und er erklärt ihm, dass Gott, sein Vater, deshalb ihn, Jesus, gesandt hat, damit er diesen Bruch mit Gott wieder heilen kann. Deshalb kommt Jesus. Gott gibt seinen einzigen Sohn, lässt ihn in einer Krippe als einfacher Mensch zur Welt kommen, schickt ihn in eine Welt, die so war, wie wir sie heute auch erleben, in eine Welt voller Not und Elend und zeigt durch seinen Sohn Jesus, wie wir in dieser Welt Hilfe, wie wir Heilung, wie wir Rettung finden. Vor allem, wie wir wieder zurück zu Gott finden können. Jesus kommt nicht nur für die vermeintlich Guten und Frommen. Nein, er kommt für alle. Und er nimmt das, was uns trennt von Gott, unsere Schuld auf sich, trägt sie an Ostern ans Kreuz, sühnt sie dort mit seinem eigenen unschuldigen Leben und öffnet damit wieder den Weg zurück zu Gott. Er nimmt deine Schuld auf sich, egal ob deine Schuld, dein Versagen klein oder groß ist, er nimmt es einfach und zahlt an deiner Stelle den Preis dafür. Macht den Weg frei zu Gott für jeden, der das haben möchte, für jeden, der das will. Jesus erklärt Nikodemus im Prinzip Folgendes. Du kannst dich nicht mit Gott versöhnen, auch wenn du noch so viel Frommes geleistet hast. Du brauchst mich, du brauchst Jesus. Und dass ich deine Sünde auf mich nehme und ans Kreuz trage. Du brauchst Glaube, dass ich das für dich tun will, damit du zurück zu Gott kannst. Denn also hat Gott die Welt, hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt dich. Er sucht dich. Er ruft, wo bist du? Vielleicht versteckst du dich, weil du dich unwürdig fühlst. Schau auf, schau zu dem, der dich ruft. Denn du bist einzigartig. Gott hat uns einzigartig geschaffen, jeden Einzelnen von uns. Gott hat dich unendlich wertvoll geschaffen. Du bist sein wertvollstes Schmuckstück. Heute Abend werden viele, viele Schmuckstücke verschenkt. Und das tut man, um einem Menschen etwas Wertvolles zu geben. Du bist für Gott das wertvollste Schmuckstück. Er sieht deinen Wert und er will dich zurück. Er will dich bei sich haben. Er sieht dich in deiner Not, aber auch darin, wo du andere Not bereitest. Er sieht dich in deinem Versagen und in deinem Gelingen. Er sieht dich in deinem Bemühen. Er sieht dich, wie du gerade bist. Und er will dich so haben, wie du gerade bist. Er will dich trösten in deiner Not. Er will dich heil machen in deinem Zerbruch, neu machen in deiner Persönlichkeit. Er will dich mit Segen verwöhnen. Er will dir nahe sein. Er will dich ganz nah in sein Herz nehmen. Er hat tiefe Sehnsucht nach dir, weil er dich liebt. Gott ist berührt von der Not der Menschheit. Es ist ihm nicht egal. Und er überlässt der Welt nicht ihrem Schicksal. Er wird aktiv. Seine Liebe kommt in Aktion. Denn also hat Gott die Welt, hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er gibt seinen einzigartigen Sohn, den wir an Weihnachten feiern. Gott nimmt nicht, Gott gibt. Gott gibt, damit alle, jeder, wieder mit Gott vereint ist und dass sein Leben über den Tod geht, über die Not hinaus Bestand bekommt, über alles Versagen hinaus Perspektive bekommt. Mein Leben hat durch den Glauben an und in Jesus eine ewige Perspektive bekommen. Und deshalb bin ich so begeistert von Jesus. Mein Leben hat Wert bekommen. Ein Wert, den ich mir nicht erarbeiten musste. Ein Wert, den ich mir nicht kaufen musste. Und er hat auch einen Wert, selbst dann, wenn ich Niederlagen einstecken muss. Wenn ich vielleicht an meine Grenzen gekommen bin, kein jugendlicher Superman mehr bin. Mein Leben hat ein Ziel bekommen, nämlich ein Gottes Herz zu sein. Und das für immer. Gottes Schmuckstück zu sein, für den es keinen Ersatz gibt. Und um es zu bekommen, muss ich nichts leisten, nichts vorweisen. Ich bin nur eingeladen zu glauben. Zu glauben an was? An Jesus Christus. An Jesus, den Messias. An Jesus, den Sohn Gottes, dessen Geburt wir heute feiern. Glauben heißt Vertrauen. Ich vertraue mich diesem Jesus an. Ich vertraue darauf, dass ich eine Lösung für mein Problem der Trennung von Gott brauche und in Jesus diese Lösung gefunden habe. Und ich für immer und ewig bei Gott bleiben darf, wo alle Begrenzungen meines Lebens einmal zu Ende kommen werden. Wir feiern heute Weihnachten und Gott fragt dich, wo bist du? Er will mit dir feiern. Bist du bei mir? Hast du von meiner Liebe, den Jesus in Aktion tritt, wirklich, bist du davon berührt? Oder geht es an dir vorbei? Darf dich Gottes Liebe heute begeistern? Darf dein Gottesbild heute neu werden? Darf Jesus Christus, der Sohn Gottes, heute neu dein Herr und Heiland werden? Wir hören nochmal auf ein Lied.